Leistung wird ja eher in unserem Staat und unserer Gesellschaft und in diesem ganzen System nicht mehr belohnt, sondern die meisten, die reich sind, sind reich, weil sie es geerbt haben und werden dann mit diesem Geld nur noch reicher und haben mit diesem Geld natürlich ganz andere Chancen und Möglichkeiten. Und diejenigen, die arm sind, kommen aus dieser Falle kaum noch raus, auch deren Kinder nicht. Und das ist sozusagen deswegen eine große Täuschung. Wir lassen uns sozusagen täuschen und damit eben auch korrumpieren, weil wir nicht das System angreifen, was so viel Ungerechtigkeit erzeugt. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themenbeziehung. Wann? Mittwochs, zweimal im Monat, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, heute Folge 68 mit dem Titel Korrumpiert. Das ist auch der Titel von Markus' neuem Buch und darüber werden wir passenderweise kurz vor der Bundestagswahl sprechen. Vorher hast du aber noch ein anderes Thema.
Ja, hallo Magdalena und auch alle, die uns zuhören. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht und zwar eins, was wieder nur so am Rande erwähnt wird, obwohl es doch eigentlich so wichtig und grundlegend ist und über das wir eigentlich ganz, ganz viel sprechen müssten. Was aber nicht getan wird, und das hat natürlich seine Gründe, auf die kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Es gab nämlich eine Zahl, die wurde von der Bundesbank veröffentlicht. Ja, ein paar Medien haben es aufgegriffen, aber nur so am Rande und das ist auch alles schon wieder im Äther verschwunden. Wir diskutieren ja lieber über viele andere Dinge, die die Menschen gerade wieder empören, aber nicht darüber. Und zwar, wie hoch ist eigentlich das private Vermögen von uns Deutschen hier? Und das hat einen Rekordwert erreicht, einen absoluten Rekordwert von 9.300 Milliarden Euro. Man könnte auch sagen 9,3 Billionen Euro, aber schon Milliarden finde ich sehr schwer zu fassen mit diesen ganzen Nullen, Billionen erst recht. Besonders interessant, nur 2024 ist dieses Vermögen um 1.500 Milliarden Euro angewachsen, von also unter 8 Billionen auf jetzt über 9 Billionen. Und das in einem Jahr. Und vor allen Dingen in einem Jahr, wo das Bundesinlandsprodukt in Deutschland ja leicht gesunken ist, wo wir von einer großen Wirtschaftskrise sprechen, wo viele Menschen in diesem Land mit diesen steigenden Preisen, mit der Inflation, die wir hatten, mit den Krisen, die wir hatten, noch absolut am Kämpfen sind, wo Mieten steigen, aber eben auch der Überreichtum steigt. Und natürlich wird da nicht so gerne drüber geredet. Das könnte ja hinterher noch ein Wahlkampfthema werden und daran könnte man ja vielleicht eine Wahlentscheidung knüpfen. Das wäre natürlich fatal, weil dann nämlich rauskommen würde, dass wir unglaublichen Reichtum in Deutschland besitzen und egal was für eine Krisenzeit ist, dieser Reichtum sich vermehrt, während so viele Menschen zu kämpfen haben. Um mal diese riesige Zahl mal ins Verhältnis zu setzen, also nur diese Zahl, die praktisch draufgekommen ist 2024, also alle, wenn jetzt diese Superreichen oder überhaupt alle Vermögen nicht weiter gestiegen wären, müsste ja von denen, die Vermögen haben, keiner am Hungertuch nagen. Also nehmen wir mal nur die Erhöhung, also das, was draufgekommen ist, 1.500 Milliarden. Der gesamte Bundeshaushalt, also alle Ausgaben des Bundeshaushaltes, vielleicht genauer gesagt, beträgt nicht mal 500 Milliarden. Also ein Drittel von dem, was an Vermögen dazugekommen ist. Das heißt, insgesamt blutet vieles aus. Vielen geht es schlecht. Der Staat, wir wissen alle, versprechen jetzt viele Parteien, versprechen, was sie irgendwie geben, aber wissen gar nicht, wo sie das Geld hernehmen sollen, vor allen Dingen wegen der Schuldenbremse. Und auf der anderen Seite gibt es aber welche, die sich die Taschen so richtig voll machen. Weil vor allen Dingen konzentriert sich dieses Vermögen auf 10% der Gesellschaft, eigentlich muss man schon sagen, auf 1%. Das ist nämlich die am meisten abschöpfen, erst recht von den neuesten hohen Gewinnen. Insgesamt besitzen nur 50%, wobei von den 50%, wie gesagt, 40% im sehr bescheidenen Ausmaße überhaupt Vermögen. 50%, also die Hälfte der Gesellschaft, hat gar kein Vermögen oder sogar Schulden. Das ist irgendwie der Zustand und das ist eigentlich das, was wir in einem so reichen Land, worüber wir eigentlich vor allen Dingen reden müssten, wird aber nicht gemacht, vor allen Dingen in der Politik nicht, aber auch in der Öffentlichkeit und in den Medien sehr, sehr, sehr wenig. Ich sage, wenn wir eine funktionierende Demokratie hätten und wenn die Menschen wirklich mal diejenigen wählen würden oder abwählen würden, die sich nicht um ihre Belange kümmern, also dass sie wirklich vielleicht mal ein bisschen mehr haben, dann, dass ihre Leistung honoriert wird, dann würde das hier ganz anders aussehen, aber das tut es eben nicht. Und dieses Thema werden wir ganz sicherlich nochmal aufgreifen. Aber ja, ich musste diese Zahl aufschnappen und habe gedacht, es kann doch gar nicht wahr sein, obwohl ich das mit der Vermögensverteilung ja schon seit langem kenne. Ja, soweit vielleicht zu unserem Vorthema, oder?
Ja, das ist auch eine super Einleitung zu unserem Hauptthema, nämlich deinem Buch. Also erstmal zu den Eckdaten. Der Autor, das bist du, Marco Bülow. Der Titel lautet »Korrumpiert«. Das Buch ist gut 200 Seiten lang und erscheint am 10. Februar im Westend Verlag. Es wird überall zu kaufen sein oder man kann es bestellen bzw. auch vorbestellen. Ja, der Transparenz halber, verdienst du am Buch denn diesmal was?
Ja, die Frage ist ja von dir sehr bewusst gestellt, weil es wirklich so ist, dass ich beim letzten Buch nichts verdient habe. Da hatte ich zwar auch einen Vertrag und hätte auch entlohnt werden müssen. Ich habe zwar nicht drauf geachtet, als ich Dinge gemacht habe, war ich ja noch Bundestagsabgeordneter, da ging es wirklich nicht darum, mit dem Buch vor allen Dingen Geld zu verdienen. Aber natürlich sollte da auch eine Entlohnung rauskommen und es hatte auch gar keine so schlechte Auflage, obwohl ich irgendwann gar nicht mehr wusste, wie viele da noch verkauft worden sind. Aber tatsächlich habe ich nie was davon bekommen. Mir wurde dann auch davon abgeraten zu klagen, weil wahrscheinlich geht es dem Verlag nicht so gut und sie werden sowieso nicht ausbezahlen und dann muss ich sonst noch viel Geld an irgendwelche Anwälte bezahlen. Und ich wollte ja auch weiterhin, dass dieses Buch Verbreitung findet. Das sieht diesmal anders aus, aber genau der Transparenz halber, ja, ich würde jetzt auch gerne mit dem, was ich so tue, ich mache ja immer noch viel ehrenamtlich, aber mit dem einen oder anderen, was ich tue, würde ich auch gerne wieder Geld verdienen. Deswegen auch mit dem Buch. Und dennoch ist es in erster Linie natürlich, ein paar Inhalte an möglichst viele Menschen zu verbreiten. Ein Hörbuch soll es übrigens auch wieder dazu geben.
Ja, das Buch hat auch einen interessanten Untertitel. Der lautet, wie ich fast Lobbyist wurde und jetzt die Demokratie retten will. Warst du denn schon so weit, dass du fast Lobbyist wurdest?
Ja, tatsächlich heißt ein Unterkapitel so. Also ich wollte diese Unterzeile nicht auf das Buch, aber das ist dann auch wie immer ein schöner Kompromiss, sage ich mal. Also von mir ist der Titel korrumpiert, mit dem sich dann der Verlag anfreunden musste und andersrum ich dann mit diesem Untertitel. Aber nein, wirklich heißt, gibt es ein Kapitel, was so heißt, wie ich fast Lobbyist wurde, wo ich beschreibe, wie das abläuft und wie auch ich am Anfang ja freiwillig in diese Fänge von Lobbyisten geraten bin und dieses Spiel auch ein bisschen mitgemacht habe. Weil viele stellen sich das mal so vor, naja, da kommen dann die Geldkoffer und die wechseln dann und dann machen die Politiker das, was die Lobbyisten wollen. So läuft es natürlich nicht. Außerdem gibt es einen großen Instrumentenkasten, so nenne ich das immer, der Lobbyisten, also der reichen Lobbyisten. Wir müssen da ja sehr unterscheiden. Es gibt viele Verbände, Vereine, auch Profitlobbyisten, die haben eigentlich nicht viele Möglichkeiten, weil sie kaum Einfluss haben, kaum Geld haben, kaum Mitarbeiter haben oder sogar gar keine. Die können auch natürlich nicht viel anrichten, aber es gibt halt einige sehr Reiche und die haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, Abgeordneten Gefallen zu tun. Und das sind nicht nur Geldkoffer, sondern das sind auch andere Dinge. Und ich beschreibe, wie sowas funktioniert, wie man da reingeraten kann. Aber natürlich auch, wo man dann die Grenzen setzen muss. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich irgendwann das Gegenteil geworden bin, nämlich Anti-Lobbyist. Und dass das immer noch mein Riesenthema ist, weil ich nämlich gemerkt habe, dass es bei Themen, zumindest dort, wo es um viel Geld, um Macht, Einfluss geht von einigen Lobbyisten, dass dort es nicht mehr um Argumente geht, dass es dort nicht mehr um Fakten geht und auch nicht um den demokratischen Wettstreit von irgendwelchen Ideen, sondern dass es dort in erster Linie wirklich darum geht, welche Lobby unterstützt das und welche Mittel setzen sie ein und wie viele Politiker machen da mit. Und das, habe ich sozusagen noch mal ein bisschen komprimiert in einem Kapitel, aber verrate da jetzt gar nicht mehr, auch wenn natürlich, glaube ich, alle, die diesen Podcast hier hören und auch die vielleicht mein letztes Buch gelesen haben, schon so einiges wissen.
Ja, du beschreibst in dem Kapitel die sogenannten Lobbytarier, also Politiker, die schon während ihrer Amtszeit zu Lobbyisten werden. Das ist also quasi eine Wortneuschöpfung aus den Worten Parlamentarier und Lobbyist. Und ich zitiere mal eine Stelle, als du über einen parlamentarischen Abend schreibst, zu dem du als junger Abgeordneter eingeladen wurdest. Mir wurde bewusst gemacht, dass dies ein Vertrauensvorschuss und für einen neuen Abgeordneten etwas Besonderes sei. Ich sagte zu, saß dann dort vor über 100 Menschen und diskutierte über den Strommarkt der Zukunft. Es war genau die Mischung, die meistens zusammentrifft im politischen Berlin. Lobbyisten, Politiker, Journalisten, Berater. Fast alle gut bezahlt, vernetzt und mit akademischem Hintergrund. Ein Treibhaus, das einen schnell einseitig prägt. Ich fühlte mich ein wenig gehemmt und meinen eigentlichen Biss gegenüber der fossilen Lobby hielt ich im Zaum. Erstaunlich waren die Reaktionen danach. Meine Teilnahme hatte sich schnell rumgesprochen, gerade weil es ein wichtiges Treffen einer mächtigen Lobby war. Kollegen zollten mir Respekt und einige nahmen mich überhaupt zum ersten Mal wirklich wahr. Es war, als wäre ich eine Stufe nach oben geklettert, als hätte ich an Ansehen gewonnen. Nicht wegen meiner Inhalte oder meines Engagements, sondern weil ich auf dem Zettel einer wichtigen Lobby stand. Man wird im Bundestag ins kalte Wasser geworfen, kennt nicht die Spielregeln, die Wege und auch nicht die wichtigen Stellen. Aber die Lobby kümmert sich um einen.
Ja, genau. Ich glaube, der Text spricht für sich, aber es zeigt auch, wie das funktionieren kann. Also natürlich die Lobby, ein Teil der Lobby, muss man eben sagen. Ne? Die Ressourcen und die Möglichkeiten haben, die tun das. Und die gucken sich natürlich Abgeordnete raus und da war ich prädestiniert, wo klar ist, oh, der hat einen Wahlkreis gewonnen, der ist Mitglied einer Regierungsfraktion, der wird wahrscheinlich noch eine Karriere machen, eventuell auch mehrere Legislaturperioden dabei sein, dann bist du natürlich genau für die ein super Ansprechpartner. Und das machen die natürlich sehr geschickt. Also während irgendwelche Vereine, Verbände, denen es um irgendwelche Inhalte geht, dir diese Inhalte präsentieren, wenn überhaupt, meistens musst du sogar nachfragen. Also wenn die, kommen die erstmal an und versuchen, so eine Wohlfühlatmosphäre aufzubauen. Und dann tun dir die Gefallen. Und das könnte zum Beispiel sein, dass sie dich auf so ein Podium setzen. Das machen nämlich die Lobbyisten. Ne, die laden also nicht die Fraktionen ein und sagen, schickt mal euren Experten für Energie oder so, sondern die suchen sich einen, wer da sitzt. Und wer da sitzt, der kriegt Aufmerksamkeit und auch ein Standing. Und es ist schon Wahnsinn, dass du ein Standing kriegst, nicht weil du für bestimmte Inhalte streitest, nicht weil dein Wahlkreis dich aufgestellt hat, nicht weil du gewählt worden bist, sondern du kriegst ein Standing, weil eine Lobby dich pusht. Das muss man sich mal vorstellen. Und da merkt man schon, dass da was nicht stimmt und dass das nicht die Demokratie ist, die wir uns vorstellen. Vor allen Dingen, weil eben nur ein paar Lobbys dich so pushen können und dich natürlich auch ganz schnell wieder abservieren können. Das ist relativ klar und das macht relativ viel deutlich und wollte das mal ein bisschen differenzierter darstellen, als wenn das so nach außen so kolportiert ist. Aber trotzdem wird der Einfluss dadurch natürlich sehr, sehr groß, weil alle, wirklich nahezu alle, die es zu was gebracht haben im Bundestag, egal bei welcher fast egal bei welcher Fraktion, diese Kontakte haben, diese Kontakte nutzen und mit Lobbys über Bande spielen. Und daran orientieren sich natürlich dann auch die neu und auch die Jüngeren, die reinkommen in den Bundestag, an denen, die besten Kontakte haben. Also bei mir in der Fraktion war das bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel Per Steinbrück. Per Steinbrück war der König der Nebeneinkünfte. Der hat Vorträge für viel Geld vor Banken und der Finanzindustrie gehalten. Naja, dann hatte er keine Zeit mehr, groß im Bundestag zu sitzen. Und natürlich hat er jetzt nicht vor AWO oder ich habe zum Beispiel letzte Woche war ich bei Naturfreunden, da hat er natürlich da keine Referate mehr gehalten, weil das müsste man umsonst tun. Also da fängt es an, wie sich die Spreu vom Weizen teilt, muss man sagen, und wer wohin strebt.
Ja, schauen wir jetzt mal in die Struktur des Buches und die Kapitel. Es gibt drei größere Kapitel, die dann nochmal untergliedert sind. Das erste heißt Demokratie, Demontage und hat die Kapitel einmal Vorspiel, Deals für Deutschland. Dann kommen die drei Kapitel Korrumpiert, Lobbyiert und Monetarisiert. Dann geht es weiter im zweiten großen Teil die Demokratie-Karambolage. Das Zwischenspiel in der Höhle und teilt sich dann auf in die Teile verkauft, verprellt und zertrümmert. Und der dritte Teil nennt sich Demokratie-Montage und ist dann nochmal aufgeteilt in die Unterkapitel Überleben, gutes Leben und Demokratie-Leben. Und dann gibt es noch ein Nachspiel, die permanente Revolte. Kann man dann Korrumpiert als eine Art Fortführung deines Buches Lobbyland verstehen?
Ja, teils, teils. Also natürlich, es geht auch wieder um Lobbyismus, aber um eine erweiterte Form, also um die Korrumpierung insgesamt. Also natürlich, Lobbyisten, also diejenigen, die Profitlobbyisten, versuchen, Abgeordnete, Politiker zu korrumpieren. Also mit Versprechen, mit Wohlgefälligkeit, mit Gegengeschäften und so weiter. Ich habe das gerade ein bisschen beschrieben. Zu korrumpieren, so dass die ihr Lied singen oder eben ihre Gesetze schreiben oder eben bestimmte Gesetze nicht durchsetzen, auch wenn vielleicht die Mehrheit das gerne möchte. Das ist alles eine Art von Korruption. Wir scheuen uns, diesen Begriff zu nehmen. Ich habe auch lange davor zurückgeschreckt, weil Korruption ist für uns irgendwas, was so weit weg ist in Autokratien und wo irgendwelche Mogule und Autokraten und Oligarchen bestimmen, was gemacht wird und damit ihre großen Geldmittel einsetzen, um das zu tun. Aber das funktioniert bei uns auch natürlich meistens nicht in diesem großen Umfang, aber doch schon in auch größerer, mit größeren Mitteln und doch im großen Stil. Und deswegen ist das ganze System mittlerweile auf Spielregeln aufgebaut, wo die, die Geld haben, das verteidigen oder erweitern zu Ungunsten der Mehrheit in der Gesellschaft, zu Ungunsten des Gemeinwohls. Und deswegen muss man von Korrumpierung sprechen. Und deswegen hat es natürlich auch was mit Lobbyismus zu tun, auch wenn es mittlerweile insgesamt so funktioniert, dass eigentlich nahezu alle Parteien, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, da gibt es ja Untersuchungen zu, wenn sie an der Regierung sind, also alle Parteien, die in der Regierung waren, vor allen Dingen Politik für die obersten 10% machen oder Politik machen zumindest, die diesen obersten 10% nicht schaden. Die unteren 50%, also Hälfte der Gesellschaft, hat nur eine Chance, Dinge durchzusetzen, wenn auch die Reicheren in der Bevölkerung das auch so sehen. Und da ist es egal, wer regiert. Und deswegen geht es hier wirklich um ein Grundprinzip, aber natürlich sehr viele Facetten, wie diese Korrumpierung abläuft. Und im Endeffekt werden ja auch wir, die ganze Gesellschaft, korrumpiert mit diesem Geldsystem, was sich entwickelt hat, weil man immer uns noch suggeriert, wenn wir uns nur anstrengen, wenn wir das nur irgendwie hinkriegen, dann können wir dabei sein, dann können wir auch zu den Reichen gehören, dann werden wir sozusagen auch nach oben steigen und das machen. Aber das funktioniert ja so nicht mehr. Leistung wird ja eher in unserem Staat, in unserer Gesellschaft und in diesem ganzen System nicht mehr belohnt, sondern die meisten, die reich sind, sind reich, weil sie es geerbt haben und werden dann mit diesem Geld nur noch reicher und haben mit diesem Geld natürlich ganz andere Chancen und Möglichkeiten. Und diejenigen, die arm sind, kommen aus dieser Falle kaum noch raus, auch deren Kinder nicht. Und das ist sozusagen deswegen eine große Täuschung. Wir lassen uns sozusagen täuschen und damit eben auch korrumpieren, weil wir nicht das System angreifen, was so viel Ungerechtigkeit erzeugt. Und das wollte ich deutlich machen. Und oder werde ich deutlich machen in diesem Buch mit vielen Beispielen. Ich habe ja 19 Jahre so da gesessen und das hautnah mitbekommen, wie das abläuft, wie das funktioniert. Und diese Demontage der Demokratie, die ich ja schon vielen anderen Stellen beschrieben habe, auch wie sie funktioniert und dass man da der Spur des Geldes folgen muss. Und wir mittlerweile über diese Postdemokratie schon fast hinaus sind, die schon häufig auch beschrieben worden sind an verschiedensten Stellen, wo Gewaltenteilung nicht mehr so gut funktioniert, wo ein Korrektiv nicht mehr stattfindet, zumindest nicht mehr in dem Maße, wie wir es eigentlich bräuchten. Vom Fraktionszwang über, wie auch zum Beispiel die Justiz bei den Cum-Ex-Skandalen nicht mehr funktioniert, wie dann die oberste Staatsanwältin irgendwann hinschmeißen muss, weil sie sagt, sie wird da nicht mehr unterstützt, weil wir dem gar nicht mehr nachgeben. Da, wo es um die großen Steuerhinterziehungen, die großen Wirtschaftsverbrechen geht, also wo einfach fast aufgegeben wird. Das alles erzeugt, und dann kommt der zweite Teil, eben Karambolagen, die ich beschreibe. Zum Beispiel, dass die Menschen, die unzufrieden sind, zwar dann nicht umschwenken und vielleicht so wählen oder sich so einsetzen, dass sich das System verändert, sondern gerade denen auf den Leim geben, die dann ganz einfache Lösungen und ganz einfache Sündenböcke präsentieren, und zwar Sündenböcke, die weiter unten stehen, anstatt nach oben zu treten sozusagen, gerne nach unten, und da fallen viele drauf rein oder es verabschieden sich viele insgesamt von Wahlen, von Demokratie, von Parteien und sind gar nicht mehr ansprechbar, und das nutzt natürlich denen, die regieren. Ja, und klar, der dritte Teil ist dann die Montage, also das, was bräuchten wir eigentlich, was müssten wir eigentlich machen, was müsste jetzt passieren? Das ist vielleicht erstmal das, wofür dieses Buch steht oder in welche Richtung es geht.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, wir sperren uns immer so ein bisschen gegen den Begriff Korruption, aber wie du darauf kommst, dazu vielleicht mal die Definition, die du beschreibst im Unterkapitel Das Wesen der Korruption. Da fängst du an damit, dass der Ausdruck auf das lateinische Wort corruptus zurückgeht, welches gleich mehrere Bedeutungen aufweist: verdorben, sittenlos, bestochen oder verkehrt. Und Korruption meint den allgemeinen Missbrauch einer Vertrauensstellung. Dieser besteht darin, eine Position, die man innehat, zum weiteren Vorteil auszunutzen oder jemand anderen, der eine Position innehat, mit einer Gegenleistung zu selbigem anzustiften. Dabei spielt es natürlich eine wichtige Rolle, ob es sich um eine öffentliche Stellung handelt und wer der eigentliche Auftraggeber dieser Person ist. Die Position selbst entscheidet also darüber, ob man sie für korrupte Zwecke ausnutzen kann.
Ja, genau. Das ist gut, dass du das jetzt nochmal klarziehst oder mit dieser Formulierung das vielleicht nochmal ein bisschen klarer geworden ist. Nochmal, meistens, wie gesagt, bei Korruption haben wir im Kopf, okay, da kommt jetzt jemand im Geldkoffer, gibt dem Geldkoffer, und der Politiker nimmt den Geldkoffer und dafür stimmt er irgendwie so und so ab, also wird seine Stimme gekauft oder setzt er sich für bestimmte Sachen ein. Aber das ist natürlich viel weiter zu fassen, ne? Also erstmal muss man natürlich überhaupt in der Position sein. Also ich habe gerade von Korrumpierung gesprochen, glaube ich, geht natürlich in ganz vielen Bereichen. Aber Korruption, dafür muss man erstmal eine Position haben im Staat, in der Politik, die dazu führt, dass ich das überhaupt ausnutzen kann. Und ansonsten wird ja auch keiner mit den Geldkoffern kommen. Aber wie gesagt, auch da geht es nicht nur um Geldkoffer, sondern es geht halt insgesamt um diese Beeinflussung. Und dass dann die eine Hand die andere wäscht, mit welchen Mitteln auch immer das dann betrieben wird. Aber ich muss diese Position ausnutzen. Das Problem ist, das meiste ist legal. Also deswegen spreche ich viel von legaler Korruption. Verboten ist nur, also erstens, wenn das überhaupt verschriftlicht wurde oder es Beweise dafür gibt, ne? Also meistens läuft das ja so ab, selbst wenn wir bei dem Geldkoffer sprechen oder jetzt mit Positionen sprechen, die die Wirtschaft verspricht, oder auch Spenden, die laufen, naja, dann wird diese Spende abgegeben und dann wird natürlich nicht öffentlich gesagt oder schriftlich niedergelegt, was jetzt der Politiker für diese Spende, für dieses Geld tun muss. Wenn überhaupt, wird das unter vier Augen besprochen. Na, das bleibt natürlich sozusagen im Dunkeln. Nur dann ist es strafbar. Alles andere ist eigentlich erlaubt, weil auch da die Politiker machen sich ihre Regeln selbst. Sie bestimmen selbst, was dann wirklich bestraft wird oder nicht. Da wurde jetzt zwar mal ein bisschen was verschärft, aber grundsätzlich ist der Raum für legale Korruption immer noch riesig. Die Maskendeals zum Beispiel, nicht daran erinnern kann, die wurden überführt, also da wurden Abgeordnete überführt, dass sie ihr Amt missbraucht haben in einer Krisenzeit, Deals eingefädelt zu haben, also Masken, aber nicht nur andere, auch andere Dinge, die dann verkauft worden sind von Unternehmen an den Staat und sie haben dafür eine riesige Provision, teilweise in Millionenhöhe, bekommen. Da sind natürlich ganz viele Deals gefahren worden während der Corona-Krise. Das kann man wahrscheinlich gar nicht beziffern. Da ist man auch meistens gar nicht hinterher gewesen, das überhaupt mal aufzudecken. Und am Ende gibt es aber doch ein paar, die dann angeklagt werden, aber am Ende freigesprochen worden sind, weil auf der anderen Seite dann die Gerichte gesagt haben, naja, wir sind eigentlich gar nicht richtig zuständig. Das ist zwar Korruption, aber die Politiker machen ihre Regeln selbst. Da wurde jetzt ein bisschen nachgeschärft, aber trotzdem, wie gesagt, der Raum für legale Korruption ist riesengroß. Und das wird natürlich auch genutzt, nicht von allen. Natürlich nicht. Natürlich gibt es welche, die sauber sind. Und manche kommen auch überhaupt nicht in die Bredouille, dass da Lobbys sich für sie interessieren oder dass sie da vielleicht sogar was für bekommen. Und dann gibt es auch noch welche, die machen das so, die sind willfährig gegenüber bestimmten Lobbys, weil sie sich nur erhoffen, dass sie dafür was kriegen, ohne dass das passiert. Also das ist natürlich ein weites Feld, aber es ist sehr intransparent, es wird wenig darüber diskutiert und es wird vor allen Dingen nicht reguliert. Und das ist zwingend notwendig, weil wir haben diese Korruption. Und nicht nur im kleinen Stil. Sind jetzt wieder zum Beispiel zwei Abgeordnete angeklagt worden, endlich, die von Aserbaidschan, also von dem Staat, von der Autokratie Aserbaidschan Geld bekommen haben und dieses Geld, ja, muss man so sagen, eingesetzt haben, dass sie diesem Staat ein besonderes Image geben, dass sie so tun, als wenn das eigentlich gar keine Autokratie ist, sondern der gute Freund, mit dem man Geschäfte machen kann. Und das haben sie auch weitlich so getan. Natürlich ist es aber sehr schwer, ihnen nachzuweisen, dass sie das Geld dafür bekommen haben. Jedenfalls ist klar, dass sie es bekommen haben und jetzt sind sie angeklagt, aber da sind auch viel, viel mehr Personen eigentlich involviert, als jetzt am Ende angeklagt worden sind. Also vielleicht mal so einen kleinen Überblick über diesen Begriff zu geben, wie er bei uns benutzt wird und was eigentlich dahinter steckt.
Ja, jetzt gibt es viele Themen und Schilderungen, die du ja selbst als Abgeordneter erlebt hast. Du schreibst sie also nicht als Journalist, sondern warst mittendrin, hast quasi Informationen aus erster Hand. Und was ich auch besonders finde, du bist ja für die Verhältnisse eines Politikers noch nicht so alt und schreibst ja schon aus der jetzigen Zeit und nicht über Dinge, die irgendwie 20, 30, 40 Jahre her sind. Und entsprechend ist es ja auch spannend, etwas über Kollegen zu erfahren, die ja jetzt auch teilweise hohe Ämter bekleiden.
Ja, teilweise hohe Ämter bekleiden oder zumindest ja ein Stück Weg da mit mir gegangen sind, aber dem teilweise auf unterschiedlichen Seiten. Also ich bin, um mal einen Namen zu nennen, also Jens Spahn ist mit mir in den Bundestag gekommen. Der ist ja jetzt noch da, der ist noch ein bisschen jünger gewesen als ich, als er in den Bundestag gekommen bin. Wir sind aber gleichzeitig reingekommen. Man kennt jetzt seinen Weg und da erinnere ich ja nur an diese Corona-Partys, also wo er vorher noch gesagt hat, oh, ihr dürft euch aber alle nicht treffen und das geht nicht und so weiter und dann aber Corona-Partys veranstaltet hat, also Essen, wo Leute eingeladen worden sind und aufgefordert worden sind, dann Spenden abzugeben und zwar unter 10.000 Euro, also möglichst 9.900 Euro, weil Spenden unter 10.000 Euro nicht sofort, die gelten dann nicht als Großspende, müssen dann nicht angezeigt werden, sondern erscheinen dann erst irgendwann in irgendwelchen Parteiberichten als Spende, wo dann und so spät, dann interessiert es keinen mehr. Wir haben ja hier über Parteispenden gesprochen bei Lobbyland und im Podcast und über diese vielen Spenden, die jetzt im Wahlkampf kommen. Diese ganzen unter 10.000 sind da alle nicht bei, weil es so intransparent ist. Das ist nur ein Kennzeichen von Jens Spahn, der lange Gesundheitspolitiker war, jetzt dann mutiert ist zum Energieexperten, aber gar keine Ahnung hat über Energie. Muss er auch nicht. Hauptsache, er kennt die Lobbyisten, die werden ihm schon erzählen, was er zu machen hat und wie er zu handeln hat. Das ist nur ein Name zu nennen. Aber du hast es angesprochen, es ist so ein bisschen natürlich aus den eigenen Erfahrungen, Schilderungen. Ich habe natürlich auch immer noch Kontakte, auch gute Kollegen, das muss man immer wieder sagen, die sich meistens nur nicht trauen, öffentlich was zu sagen, die aber natürlich damit zu kämpfen haben, wenn sie ehrlich bleiben oder sauber bleiben und sich nicht so sehr beeinflussen lassen, dass sie häufig das Nachsehen haben, weil wenn sie, zumindest wenn sie eine andere Position vertreten, als das eben bestimmte Lobbyisten tun. Diese Kontakte habe ich natürlich noch, aber es ist so ein bisschen eine Mischung. Natürlich habe ich zusätzlich recherchiert und sind jetzt auch aktuelle Sachen mit drin oder verknüpft mit dem, was ich eben selber erlebt habe. Eine Sache will ich noch sagen, weil auch ohne Geld und selbst ohne Vorteile und andere Instrumente, die eingesetzt werden, dass man korrumpiert wird, muss man natürlich von einer sehr einseitigen Beeinflussung sprechen. Nochmal, die meisten Vereine, Gruppen, Initiativen hast du nicht gesehen. Selbst wenn die Demonstrationen veranstalten, Petitionen, sonst was, kommt davon wenig an im Bundestag. Die haben wenig Möglichkeiten, direkt mal mit Abgeordneten zu sprechen. Und wenn du, ich habe das ja gehabt am Anfang, 15, 20 Stunden pro Woche mit bestimmten Lobbyisten sprichst, mit den Profitlobbyisten sprichst, also ich nenne das immer Profitlobbyisten, also mit denen, denen es nicht um eine gesellschaftliche Entwicklung geht, denen es nicht um Menschenrechte, um Soziales, um Ökologisches, was weiß ich geht, ne? Oder um irgendwie vor Ort irgendwie was voranzubringen, sondern denen es darum geht, dass das Unternehmen, was sie vertreten oder die Unternehmen, die sie vertreten, Profit erwirtschaftet, also einen profitablen Vorteil macht. Diejenigen, wenn du mit denen hauptsächlich Zeit verbringst, und die sind ja nicht dumm, sondern im Gegenteil, die sind sehr gut ausgebildet, ne? Die sind sehr eloquent, die umgarnen dich, übertreiben aber auch nicht. Das heißt, du wirst, wenn du mit denen 10, 15 Stunden die Woche sprichst und du hast nicht das Korrektiv, dann wirst du beeinflusst. Und zwar jeder, egal wie kritisch er ist. Ich habe das ja selbst erlebt. Und ich hatte so ein bisschen Ahnung von Energiepolitik und bin da ja nicht unkritisch und völlig naiv in den Bundestag gekommen. Naiv allerdings in der Hinsicht, dass ich unterschätzt habe, was für einen Einfluss die haben, was für eine Macht die haben und wie wenig am Ende demokratische Instrumente, so wie sie eigentlich festgelegt sind bei uns im Grundgesetz, noch funktionieren. Aber das geht auch in vielen Bereichen viel subtiler von sich und da gibt es eine einseitige Beeinflussung. Am Ende kommt dann immer, fragen mich fast immer Journalistinnen und Journalisten, ja, aber Lobbyismus ist doch wichtig, ohne die Interessen von den anderen könntet ihr Politiker doch gar nicht wissen, wer was will. Ja, aber das ist ja bei den Verbände-Anhörungen, die es gibt, wenn ein neues Gesetz gemacht wird, das ist ja integriert in unserer Demokratie. Aber das, was darüber hinaus passiert, darum geht es. Und da gibt es einige wenige Player mit ganz viel Macht und andere ganz viele mit ganz wenigen Einflussmöglichkeiten. Und da muss man schon sagen, im Fußball spricht man immer, Geld schießt Tore. In der Politik wird sozusagen Politik und Beeinflussung mit Geld gemacht. Und da brauchen wir keinen Musk, da brauchen wir nicht nach Amerika gucken. Das können wir hier auch ganz stark sehen, nur dass es eben hier meistens nicht mit einzelnen Namen verbunden ist, sondern mit einzelnen Interessen von wenigen.
Das Buch bleibt aber nicht bei der Anklage des Systems, sondern du hast auch konkrete Vorschläge, zum Beispiel den 9-Punkte-Plan. Beschreib doch mal kurz, was dahinter steckt.
Ja, viel sage ich da jetzt noch nicht zu. Ich möchte ja auch noch, dass wir da noch mal intensiver drüber reden und natürlich auch, dass man sich das vielleicht noch mal auch durchliest. Aber ich bin da drauf gekommen durch ein 9-Punkte-Rätsel, dass es auch einen 9-Punkte-Plan, Montageplan sozusagen gibt. Das 9-Punkte-Rätsel ist ein psychologisches Rätsel, was es schon über 100 Jahre gibt, auf das ich gestoßen bin. Und zwar geht es darum, 9 Punkte, die wie so ein Quader sind, also 3 Punkte oben, dann drei in der Mitte und drei unten, die aber schön immer beieinander liegen, zu verbinden in einer Linie. Das ist jetzt ein bisschen schwer vorstellbar, wenn ich es beschreibe, aber darum geht es auch gar nicht. Es ist nicht machbar in den Denkmustern, die wir haben. Dann wird man das nicht schaffen, diese neuen Punkte zu verbinden. Du musst die Denkmuster verlassen, damit du diese neuen Punkte verbinden kannst. Da kommen nur wenige drauf und vor allen Dingen meistens nicht schnell. Und das ist genau das, was das Grundproblem ist. Wir haben gerade in den letzten 20 Jahren Denkmuster aufgebaut mit dem ganzen Profitlobbyisten, mit der ganzen Werbung, mit unserem ganzen System, mit den ganzen Spielregeln, dass es ja fast schon Kultur ist, so zu denken. Ich will mal ein Beispiel nennen. Am meisten Kritik kriege ich immer, wenn ich von einer bestimmten Steuer, also zum Beispiel für Supervermögende, wenn man da von einer Steuer spricht. Und zwar nicht von denen, die das betreffen würde, selbst wenn man nur von dem obersten Prozent redet, sondern von denen da drunter, weil die alle Angst haben, sie glauben immer noch, sie können irgendwann dazugehören und dann müssten sie noch mehr Steuern bezahlen, dass sie sogar vielleicht mehr Geld kriegen würden. Davon reden sie nicht. Und das ist so verankert in uns. Ne? Steuern sind böse. Steuern lehnen wir ab. Wir treten nach unten, nicht nach oben. All das ist so verankert in unseren Denkmustern. Wir sprechen immer noch von einer sozialen Marktwirtschaft. Wenn es die überhaupt gab, ist die längst abgeschafft worden. Ja, das haben wir am Anfang in diesem Thema gehabt. Da ist nichts mehr sozial in dieser Marktwirtschaft. Wir haben eine marktkonforme Demokratie und wir haben ja eine Feudalwirtschaft, wo es darum geht, dass einige wenige profitieren und die meisten in die Röhre gucken oder das nehmen müssen, was sie noch kriegen. Aber mit dieser Hoffnung, dass das irgendwie doch mal mehr wird und dass man doch irgendwie zu den obersten 10% gehören könnte, retten sich viele. Und das sind Denkmuster, die muss man durchbrechen. Und auch, dass die Demokratie in Deutschland gut funktioniert und Korruption nur woanders stattfindet. Das ist auch so ein Denkmuster. Oder man nur eine andere Partei wählen muss und dann wird schon alles irgendwie besser. Oder dass die sich so groß unterschieden haben, diese drei Parteien, die jetzt da in der Regierung waren. Und dass hier immer nur die eine Partei schuld daran war und die anderen beiden nichts dafür können. Oder zwei schuld sind und der andere nichts dafür kann. Das sind alles Denkmuster, die wir aufgebaut haben, die so aber nicht stimmen. Und da muss man ran und das ist das Erste und da muss man eine neue Bewusstseinskultur schaffen. Und dann kommen wir zu Punkten, aber auch ganz klaren Regelungen, die man finden muss, also was zum Beispiel eben jetzt Rechte von Abgeordneten angeht, aber auch Pflichten von Abgeordneten, was das Wahlsystem angeht, was Fraktionszwang angeht, natürlich Regeln, was den Lobbyismus angeht. Da brauchen wir nicht nur eine neue Machtverteilung, dort brauchen wir auch eben klare Regeln. Am Ende setze ich vor allen Dingen auf eine Stärkung der Demokratie, mit mehr Demokratie, mit einer Ausweitung des Kollektivs und auch des Korrektivs. Das sind so die zwei Schlagwörter, die unglaublich wichtig sind. Beides hatten wir viel stärker. Übrigens, ich bin der Letzte, der sagt, es war alles gut. Also früher war alles besser. Und zweitens, wir kommen auch zu dem Früher nicht zurück. Und es waren auch Sachen schlechter, das muss man einfach auch sagen. Aber wir hatten ein stärkeres Korrektiv, schon in den Parteien, aber auch in der Gesellschaft, in den Medien, die viel mehr aufgedeckt haben, die viel mehr gesagt haben, halt stopp und auch mehr Druck aufgebaut haben. Das gibt es so nicht mehr. Und auch beim Kollektiv verabschieden sich eben immer mehr. Und die bleiben, sind frustriert und wissen schon nicht mehr, wo sie denn noch ansetzen sollen. Und deswegen überwiegt natürlich die Hoffnung, ach, dann wähle ich vielleicht doch wieder irgendwie eine andere Partei und mache das. Und der macht das für mich und jener macht das für mich. Nein, das machen die nicht für uns. Und ich beschreibe, wie man das anders machen kann und was man dafür braucht. Und darum geht es in diesem 9-Punkte-Montageplan. Aber auch mit sehr praktischen Dingen bis hin zu auch Gesetzesvorschlägen, die wir brauchen. Aber eben vor allen Dingen diesem Kollektivgedanken.
Ja, zu den Themen gibt es auf jeden Fall noch viel zu sagen. Deshalb geht es auch in der übernächsten Sendung weiter. Unter anderem werden wir Passagen aus dem Buch vorlesen, aber man kann dann auch Lesungen live erleben. Die Hauptlesung bzw. Eröffnungslesung vom Verlag aus findet am 25. März im Pfefferberg Theater Berlin statt. Dann gibt es noch eine Lesung in deiner Heimatstadt Dortmund am 20. März im Junkyard und am 2. April gibt es eine Lesung in Brüssel im Europaparlament.
Genau, das sind so die Auftakt-Lesungen, Veranstaltungen, vor allen Dingen die in Berlin, aber auch die beiden anderen, mit denen ich starte. Es gibt noch ein paar andere Anfragen, es wird sicherlich dann weitere Lesungen geben im Laufe dieses Jahres. Aber das steht immer auf der Internetseite www.lobbyland.de, gibt es ja so einen Bereich Veranstaltungen. Gleich auf der ersten Seite kann man da weiterklicken, sieht man das, da werdet ihr alle informiert. Und wenn wir die Links haben, also mit den genaueren Uhrzeit und so weiter, dann gibt es die dann auch irgendwann zu sehen. Und dann, genau, einfach gucken. Ansonsten, wenn es da irgendwelche Fragen gibt, erreicht ihr uns da ja auch über die E-Mail-Adresse. Ja, also ich freue mich auf die Diskussionen. Ich werde ja meistens nicht wirklich lesen, auch wenn es Passagen vielleicht mal gibt, ja, so wie heute auch im Podcast, sondern eher darüber reden. Und da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr selber, das ich werde ständig an oder häufiger doch angeschrieben, ja, aber komm doch auch mal hier hin und nach Osnabrück und jetzt komm doch mal hier hin. Ich finde es eigentlich sogar schön, in die Nebenzentren mal zu oder mehr zu gehen. Ich sage aber gleich, ich kann da jetzt nicht einzelnen Anfragen folgen. Also wenn, dann müsst ihr schon einen Veranstalter haben und einen Ort, wo das passiert. Selber organisieren, das kann ich nicht auch noch zusätzlich. Das allerhöchstens hier in Dortmund einmal machen und dann ist gut. Das kann ich nicht woanders, sondern ich muss dann wirklich eine Einladung haben vom Veranstalter und es muss natürlich auch geklärt werden, dass das alles funktioniert. Genau, und ja, auch Fahrt und so weiter müssen mit inbegriffen sein. Also da müsst ihr schon selber einen Veranstalter suchen und dann gerne, aber bitte mich deswegen nicht anschreiben und sagen, komm doch mal. Das wird nicht helfen.
Ja, das war doch ein gutes Schlusswort, denn wir sind am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Ja, von mir auch und genau, ich hoffe, wir haben weitere schöne, wichtige, schöne sind es ja meistens nicht, aber wichtige Diskussionen. In diesem Sinne, macht es gut die nächsten Wochen und in 14 Tagen sind wir wieder für euch da.